Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Vollbild. Tiere in all ihren Arten, die sind aus dem Kino ja nicht mehr wegzudenken. Und mittlerweile sind Tiere vielleicht eines der beliebtesten Motive der Filmgeschichte überhaupt. Schweinchen Babe oder Willy, der Wal in Free Willy. Diese Tiergeschichten, die begeistern seit Jahrzehnten das Publikum. Doch alle sind sie nicht ansatzweise so bekannt wie...
Lassie, where are you?
Timmy, it's time for breakfast.
Mom, where do you suppose Lassie is?
Oh, she can't be far. Come on, dear.
Lassie, der berühmteste Leinwand- und Bildschirmhund der Filmgeschichte, kommt nächste Woche mit einem neuen Abenteuer in unsere Kinos. Und wieso gerade Lassie nie wieder aus der Mode kommt, hören wir gleich. Vor 3 Jahren, da reaktivierte der deutsche Regisseur Hanno Olderdissen mit seinem Team den Filmmythos Lassie und übertrug die Abenteuer der Collie-Hündin in eine sehr deutsche Gegenwart. Lassie, eine abenteuerliche Reise, so hieß der Film und wurde zu einem richtigen Kassenschlager, nicht nur in Deutschland übrigens, sondern auch im Ausland. Da war ein zweiter Teil nur eine Frage der Zeit und so kommt jetzt in unsere Kinos Lassie, ein neues Abenteuer.
Henry! Leo!
Lassie!
Wir holen uns hier raus.
Vielleicht findet ihr eine Axt oder eine Kettensäge. Irgendwas. Wir müssen hier raus, sonst verkaufen die Pippa.
Was?
Die Hunde sollen versteigert werden. Wir müssen zum Hotel.
Diesmal verbringt Lassie mit ihrem Besitzer Flo die Sommerferien in Südtirol bei seiner Tante Cosima, wo Flo die beiden Pflegekinder seiner Tante kennenlernt. Das Abenteuer beginnt, wenn in der Gegend mysteriöse Hundediebe ihr Unwesen treiben. Und als Lassie verschwindet, sind die Kinder sehr alarmiert. Und damit schließt der Film nahtlos an diese sehr bekannte Mischung aus Familienfilm, Abenteuerspaß und Slapstick-Komödie. Ich konnte vor der Sendung mit Regisseur Hanno Olderdissen sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, was denn er für eine Beziehung zum Lassie-Mythos hat.
Ja, Lassie ist bei mir tatsächlich so eine der ersten Fernseherfahrungen. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge, es gab Western von gestern, das fand mein Vater immer so witzig. Und es gab eben Lassie, das waren Schwarz-Weiß-Serien. Und das waren wirklich so die frühesten Sachen, an die ich mich erinnern kann. Später kamen dann die amerikanischen Serien Colt Sievers und andere Dinge dazu. Aber das war wirklich so junge Kindheit. Lassie, Schwarz-Weiß-Serie, daran kann ich mich wirklich noch so erinnern.
Das ist ja ein Riesenerfolg, obwohl ja das Buch, auf dem der ganze Film und die Serien basieren, letztendlich von 1940 stammt. Hatte denn diese literarische Vorlage beim Prozess der beiden Lassie-Filme für Sie irgendeine Art von Bedeutung?
Also bei Teil 1 hatte die Originalgeschichte Lassie Come Home von Eric Knight eine große Bedeutung. Wir mussten uns auch aus rechtlichen Gründen in der Adaption an der Struktur des Romans orientieren. Das war auch nicht ganz leicht, weil der Roman eher eine epische Struktur hat. Jetzt bei Teil 2 waren wir wiederum frei und konnten eine ganz originäre Geschichte gestalten.
Ja, wie wichtig ist das eigentlich, dass der erste Lassie so ein Riesenerfolg war? Also nicht nur in den deutschen Kinos, sondern international auch ja sehr gut ankam. Wenn man jetzt am zweiten Teil sitzt, denkt man so eine Internationalität vielleicht mit?
Ja, das hat uns natürlich positiv auch überrascht, dass die Marke Lassie bei Teil 1 international immer noch sehr gut funktioniert in vielen, vielen Territorien. Und darauf haben wir natürlich jetzt auch bei der Finanzierung von Teil 2 gesetzt. In der Geschichte versuchen wir jetzt halt nicht sehr deutsch zu sein, aber jetzt auch nicht, es soll ja sozusagen sich organisch anfühlen. So, jetzt in diesem Fall haben wir ja in Südtirol gedreht, das ist ja auch in der Geschichte motiviert. Und das ist ja auch das Schöne an Lassie, dass man theoretisch noch 100 Teile machen könnte und immer wieder neue Abenteuer sich ausdenkt, die Lassie bestehen kann.
Wir haben es ja wieder mit Flo Maurer zu tun und Lassie, die ja Urlaub machen, Sommerurlaub, Sommerferien bei der Tante Cosima verbringen, eben in Südtirol. Und dort begegnet er den 2 Pflegekindern von Tante Cosima. Und ich fand es schon interessant, wie die Kinder aufeinandertreffen. Da ist eine interessante Spannung zwischen den dreien. Die kennen sich noch nicht, kann man sagen. Kinder sind Kinder. Aber so richtig warm werden sie zuerst nicht richtig miteinander. Was ist das Verhältnis zwischen diesen dreien zu Beginn des Films?
Das Verhältnis der Kinder ist so, dass wir sozusagen unseren bekannten Helden aus Teil 1 in eine neue Welt hineinbringen. In die Welt seiner Tante, die in Südtirol lebt und seit neuestem 2 Pflegekinder aufgenommen hat. Und da stoßen jetzt erstmal drei sehr unterschiedliche Kinder aufeinander. Der etwas ältere, vernünftige Flo, der natürlich auch ein gutes Verhältnis zu seiner Tante hat. Dann die aufgrund ihrer Geschichte eher misstrauische, eher, ich sag mal, auf Krawall gebürstete Cleo, die sich noch nicht so fallen lassen kann, die noch lernen muss, zu vertrauen, anzukommen. Und dann sozusagen als Sidekick, der auch bei den bisherigen Screenings die Lacher auf seiner Seite hatte, die Rolle Henry, der kleine Bruder, der sozusagen so ein bisschen der Gegenpol zur etwas herberen Schwester ist, würde ich mal sagen.
Was mich interessiert hat an den Kinderfiguren war, dass die Kinder auch Wunden in sich tragen. Also Pflegekind zu sein, das macht etwas mit einem. Das sind also keine perfekten Kinder, die eine perfekte Kindheit hatten. Wie wichtig war es Ihnen, dass diese Figuren auch eine innere Reise machen müssen zu der äußeren Abenteuerreise?
Also das war eine Idee, von die sich unser Produzent Henning Färber und unser Drehbuchautor Andreas Cordes, als sie so den ersten Schwung der Geschichte entworfen hatten, hatten die sich das überlegt und kamen damit auf mich zu. Und ich fand das sehr gut, weil Lassie natürlich schon so ein bisschen Retro ist, so ein bisschen heile Welt, Nostalgie. Und ich fand so einen aktuellen Konflikt oder überhaupt, dass man auch sozusagen eine Emotionalität drin hat, auch einen Konflikt, der bewältigt werden muss, das fand ich wertvoll, dass es nicht nur heile Welt ist, sondern auch eine gewisse Relevanz hat, die Geschichte.
Ich fand es auch irgendwie schön, diese Szene, wo die Tante dem Flo das Handy wegnimmt. Und ich dachte mir so, das ist vielleicht so eine Anweisung auch irgendwie ans Publikum. Handys weg, das ist jetzt eine andere Welt. Wir betreten ja mit Flo dann zum ersten Mal das Haus und quasi das Abenteuer. Ist das so ein Kommunikationsmoment zu sagen, wenn ihr Lassie guckt, Handys weg, andere Welt, andere Regeln?
Ja, das war dieser Handy-Subplot, der wurde tatsächlich viel diskutiert. Kann man das heute noch machen? Ist das nicht zu streng, zu altbacken, dass die Tante so reagiert, weiß ich noch, da gab es Diskussionen. Aber wir brauchten es ehrlich gesagt auch für die Konstruktion des Krimi-Abenteuerplots, dass keine Handys im Spiel sind, weil das ist ja heutzutage ein großes Problem, wenn man Leute isolieren möchte, dass man sich, muss man immer entweder blöde Dialogsätze schreiben im Sinne von Mist, ich habe hier keinen Empfang oder solche Dinge. Und wir wollten eben auch der Tante Cosima sowas geben, so eine eigene Haltung, die vielleicht jetzt auch abseits der Norm ist, wo alle sozusagen Fernseh gucken und dabei auf ihr Handy glotzen. Und ich wäre schon dafür, dass die Handys beim Gucken des Films ausbleiben.
Es gibt auch Filmbösewichter, Hundediebe müsste man sie nennen. Ich will nicht zu viel verraten. Was ich spannend fand, dass diese Momente, ne, das ist ja quasi das Böse, was dann reinkommt in die Geschichte, trotzdem gebrochen wird, ne, durch Slapstick, durch Humor. Wie wichtig ist das denn bei der Erzählung so eines Films wie Lassie, zu sagen, das Böse ist trotzdem vielleicht nicht ganz so gefährlich?
Das ist natürlich immer beim Kinderfilm, der ja auch in dem Fall eine FSK 0 hat, sehr wichtig, dass man sozusagen das austariert. Ja? Man muss es sozusagen spannend genug für die 10-jährigen Kinder halten, aber man möchte natürlich auch nicht die 5-, 6-jährigen Kinder total verschrecken, dass die dann nach 20 Minuten das Kino verlassen. Und deswegen versuche ich immer Spannung mit Humor zu kombinieren, dass sozusagen man immer ein erleichterndes Lachen auch hat, auch wenn es mal kurzzeitig spannend oder dramatisch gerne sein darf. Ich finde, man sollte auch nicht immer alles so glatt bügeln. Das fände ich auch schade, weil ich finde, auch Kindern kann man schon was zumuten, aber man muss es wirklich versuchen, gut auszutarieren.
Jetzt, dazu müssen wir jetzt sagen, dass die Hauptdarstellerin des Films, die Collie-Hündin Lassie, ein Hund ist, ein Rüde, nicht wahr? Und das zum zweiten Mal schon.
Genau, also das ist in der Filmgeschichte tatsächlich immer so, dass das Weibchen oder die Hündin Lassie von Rüden gespielt wird. Das hängt angeblich auch mit dem schöneren Fell der männlichen Tiere zusammen. Das kann ich nicht beurteilen. In unserem Fall gibt es auf jeden Fall den Bandit. Der wurde von unserer Filmtiertrainerin Renate Hiltl in ganz Europa und Amerika gesucht, weil das Problem, was wir hatten, ist ja, dass sozusagen Filmtiertrainer halten sich ja keine Collies, weil wenn sie den dann anbieten für einen Tatort, dann sagen alle, ja nee, der sieht ja aus wie Lassie, dann gib mal lieber einen Rottweiler oder so. Deswegen gibt es tatsächlich ganz wenig trainierte Collies und sie hat einen sehr jungen Hund gefunden, den Bandit, und den dann für Teil 1 trainiert. Jetzt mittlerweile ist Bandit in den besten Jahren. Und wir müssen uns schon fast beeilen, dass er nicht schon in Rente ist, wenn wir Teil 3 drehen. Und Hundeleben ist ja etwas kürzer als ein Menschenleben.
Das stimmt, aber er ist sehr talentiert, das muss man ja sagen. Er spielt ja wirklich mit. Das ist ja was anderes, wenn Tiere schön im Hintergrund bellen oder grunzen. Was mich zu der Frage führt, er ist ja nicht das einzige Tier im Film. Es gibt viele Hunde, es gibt auch diesmal Schweine auf dem Hof. Wie komplex ist denn jetzt das Drehen für Sie mit Tieren, die sich jetzt nicht an Ihre Anweisungen direkt halten?
Also das Drehen mit Tieren folgt schon so ein bisschen eigenen Gesetzen. Ja, man muss halt sehr stark im Schnitt denken. Also wie kann ich jetzt aus den 15 Einzelaktionen, die der Hund mir aber nicht am Stück, sondern eben in verschiedenen Takes gegeben hat, wie kann ich das kombinieren mit Gegenschnitten, damit daraus eine möglichst schöne flüssige organische Handlung wird. Das ist so ein bisschen das, man ist schon relativ knifflig, man ist schon sehr viel am Knobeln, während man dreht und überlegt sich, okay, man muss ja auch immer so ein bisschen dem Tier folgen, was macht das Tier, was bietet es an, was macht er vielleicht auch nicht und dann schnell eine Lösung finden. Also so eine Mischung aus sehr guter Vorbereitung und spontaner Improvisation.
Alfred Hitchcock hat ja mal gesagt, das Schlimmste ist, mit Tieren und oder Kindern zu drehen. Jetzt machen Sie für Lassie beides. Verändert das was? Also wenn die Tiere sind ja das eine, aber Kinder, mit denen muss man ja auch anders drehen. Ne? Für die muss man auch eine andere Umgebung schaffen am Set, wenn man zum Beispiel eine Thriller-Serie mit nur erwachsenen Figuren macht.
Ja, ich kenne dieses Sprichwort. Dieses Sprichwort, man sollte nicht mit Kindern oder Tieren drehen, dem begegne ich natürlich öfter. Ich finde das ehrlich gesagt Quatsch, weil es gibt natürlich auch nichts Schöneres und diese Energie, die da auch herrscht, gerade die auch von den Kinderdarstellern bekommt, das ist schon was Besonderes. Es ist auch eine besondere Stimmung an so einem Filmset mit Kindern, weil da reißen sich auch alle Gewerke nochmal anders zusammen. Das heißt, den Stress, den ja alle Beteiligten beim Filmemachen immer haben, weil wir immer unter relativ hohem Zeit- und Kostendruck arbeiten, den hält man noch besser versteckt voreinander und vor allen Dingen von den Kindern. Und die Kinder, die bringen da auch so eine Unschuld rein. Die haben ja auch dann, wir haben einen tollen Kindercoach, die Yvette Danku, die macht dann zwischendurch mit den Kindern immer irgendwelche Klatschspiele, damit dann auch schon mal ein Teammitglied integriert. Also es ist eine sehr eigene Stimmung an so einem Kinderfilmset.
Fordert Sie das als Geschichtenerzähler und Regisseur auch anders, wenn Sie einen Lassie-Film machen, im Vergleich zum Beispiel zu einer Serie wie Höllgrund, für die Sie ja auch verantwortlich waren? Es kann mir vorstellen, dass die Stimmung am Set für das Produkt am Ende, also für die Geschichte selbst, ja auch irgendwie wichtig sind.
Also die Stimmung am Set, die muss natürlich konstruktiv sein und die darf nicht zu angespannt sein. Das gilt sowohl bei einer Serie wie Höllgrund, als auch bei einem Kinderfilm wie Lassie, weil unter zu hohem Druck kann man nicht frei sein, sozusagen. Der Schauspieler kann nicht frei sein, die Schauspielerin. Ich bin nicht frei, wenn ich zu sehr unter Druck bin, den ich mir mache. Gleichzeitig muss man sagen, gerade so technische Sequenzen, ja, das ist beim Drehen einfach manchmal richtig Steine kloppen, einfach an einem Tag möglichst viele Einstellungen generieren. Und das hat beim Dreh dann oft, ja, das ist richtig harte Arbeit. Aber die Belohnung ist vielleicht wie vergleichbar mit einer Bergwanderung, ist dann, wenn man auf dem Gipfel steht, in dem Fall, wenn man den Film dann fertig bei der Premiere sieht und man sieht, die Sequenz, die hat den Rhythmus, die hat den Sound, die hat das Spiel, wie ich das annähernd wollte. Also es geht halt auch nicht immer leicht und Spaß. Manchmal muss man dann eben auch mal einfach die Zähne zusammenbeißen, um eben ein besonderes Ergebnis zu erschaffen gemeinsam. Aber ich finde, Spaß und Humor sollten trotzdem immer noch dabei sein.
Regisseur Hanno Olderdissen sprach mit mir über sein Familienabenteuer Lassie, ein neues Abenteuer. Der Film kommt Donnerstag in unsere Kinos. Letzte Woche haben wir uns an dieser Stelle bereits mit der Meldung beschäftigt, dass die Berlinale zukünftig sparen muss und deswegen weniger Filme zeigen wird und auch 2 Sektionen einstellt. Die Folgen dieser Meldung hat in den letzten Tagen wiederum für viel Gesprächsstoff bei den anderen Filmfestivals in Deutschland gesorgt, denn auch hier muss zunehmend gespart werden. Man fühlt sich auch von der Politik etwas vergessen und vernachlässigt. Was kann man aber dagegen machen? Das konnte ich vor der Sendung Dieter Kraus fragen, ein Mitglied in der AG Filmfestivals, ein Zusammenschluss von knapp 120 deutscher Festivals. Ich habe ihn gefragt, wie er auf Kürzungs- und Sparrunden der Berlinale zunächst reagiert hat.
Ja, das beunruhigt uns natürlich in verschiedenster Art und Weise natürlich sehr. Einerseits wurde ja angekündigt von Claudia Roth, mehr für die Wahrnehmung deutscher Filme, wir sagen auch von Filmen zu machen, die eine kulturelle Bedeutung haben. Und dann kommt sowas, weil ich sag mal, unsere Kritik würde sich da auch nicht drauf beziehen, auf die Kolleginnen und Kollegen der Berlinale, die natürlich nur reagieren können, sondern es ist eher eine Verantwortlichkeit der Politik. Und das gibt, glaube ich, international, das ist ja die Berlinale als A-Festival, als eines der größten Festivals weltweit, gibt natürlich ein schwieriges Zeichen, problematisches Zeichen in die Welt hinaus, also international, aber auch national, bis in die kleinen ländlichen Regionen, wird es sicherlich in Zukunft noch schwieriger sein, die Filmfestivals als wirklich kulturpolitisch gesehen wichtige Institutionen auch in öffentlicher Hand zu unterstützen, wenn jetzt die große Berlinale da als ersten Schritt ins Jahr 2024 geht mit deutlichen Einschränkungen.
Die AG Filmfestivals, das ist ja ein Zusammenschluss von 120 Filmfestivals in Deutschland. Das zeigt ja auch ungefähr, wie vielfältig die Landschaft in Deutschland ist. Kann man denn davon sprechen, dass das ein allgemeiner Trend ist, dass alle irgendwie sparen müssen und Kürzungen hinnehmen?
Das ist sicherlich ein allgemeiner Trend, weil ich meine, war ja auf verschiedenen Ebenen nicht nur bei Filmfestivals, mit der Pandemie oder nach der Pandemie deutlich inflationäre Tendenzen, vor allem im technischen Bereich, im Dienstleistungsbereich, im Bereich Fachkräftemangel, was tendenziell natürlich auch stark auf die Honorare und Personalkosten nach oben drückt, wo wir teilweise Kostensteigerungen haben, im technischen Bereich mit 30%, 40%, 50%. Das aufzufangen ist natürlich schwierig. Zusätzlich kommen noch Personalkosten dazu, die auch deutlich steigen. Es ist eine schwierige Situation für Filmfestivals und die Filmfestivals sind halt überwiegend noch nicht dort angelangt in der Politik, sowohl in der Bundes-, in der Landes- und auch in der Kommunalpolitik, als wichtige Player und Anbieter, Programmanbieter für filmkulturelle Angebote, aber natürlich auch in filmwirtschaftlicher Hinsicht sind die Filmfestivals wichtiger Teil der Wahrnehmungsökonomie. Und es sind nicht nur die 120 Filmfestivals, die sich jetzt in dieser Arbeitsgruppe AG Filmfestival zusammengeschlossen haben, sondern man spricht von rund 400 bis 450 Filmfestivals in ganz Deutschland unterschiedlicher Prägung. Und es ist natürlich, wenn man die Zahl insgesamt sieht, eine wichtige, starke Kraft für die Filmkultur und die Filmwirtschaft.
Jetzt müssen sich die meisten Filmfestivals finanzieren aus staatlichen Geldern. Darüber sollten wir gleich sprechen, über die Rolle der Politik auf Landes-, Bundesebene. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch nicht ohne Privatgeld, nicht wahr? Das Ausbleiben von Sponsoren, das ist ja auch ein großes Problem. Kann man denn davon sagen, dass vielleicht seit der Pandemie das Anwerben von Sponsoren für Filmfestivals auch ein großes Problem geworden ist?
Absolut. Also nicht nur für Filmfestivals, sondern da reihen sich natürlich Filmfestivals ein in verschiedene andere Institutionen und Anbieter, Veranstalter und Veranstaltungen, die eben auf Sponsorengeldern angewiesen sind. Und da sage ich ganz klar, wenn man Filmfestivals als Verantwortlichkeit der öffentlichen Hand zieht, dann kann man sowas auch nicht teilweise privatisieren. Gerade in solchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir ja schon vor der Pandemie hatten und nach der Pandemie natürlich noch verstärkt, ziehen sich natürlich Unternehmen, die ansonsten im Sponsoring-Bereich aktiv sind. Auch das hat die Berlinale schmerzlich erfahren müssen in diesem Jahr, natürlich zunehmend zurück. Und wenn es eine öffentliche Aufgabe ist, ist es natürlich eine Frage der Politik, proaktiv hier auch den Festivals zur Seite zu stehen und sie auch so wahrzunehmen. Nehmen als Teil der kulturellen Filmbildung und auch der Filmwirtschaft.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass die Politik ihrer Meinung macht, die Filmfestivals nicht als kulturpolitische Player wahrnimmt. Was für eine Rolle hat denn die Politik gegenüber den Filmfestivals? Was gibt es denn da an Versprechungen?
Also die größte Versprechung war im letzten Koalitionsvertrag und da haben wir natürlich insgesamt sehr viel Hoffnung geschöpft, weil es da ganz klar hieß, Filmfestivals wollen wir verlässlich fördern. Jetzt gab es dieses 8-Punkte-Programm von Claudia Roth von der BKM zum Auftakt der Berlinale, wo sie völlig zu Recht auch aus unserer Sicht natürlich insgesamt dem Film, vor allem dem deutschen geförderten Film, eine größere Sichtbarkeit und Wahrnehmung geben will. Und unter Punkt 6 sind dann andeutungsweise auch Maßnahmen hierfür formuliert worden, da kommen Festivals überhaupt nicht vor. Das überrascht uns schon sehr, auch in Gesprächen bisher mit der BKM. Wir sind natürlich da auch lange vor diesem 8-Punkte-Programm in intensiven Gesprächen gewesen und leider bewegt sich da überhaupt nichts Richtung Filmfestivals und Unterstützung vom Bund.
Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Haben die Filmfestivals keine Lobby jetzt außerhalb der AG?
Na, für Filmkultur ist es, glaube ich, schon immer recht schwierig gewesen. Ich bin ja auch im Vorstand des Bundesverband Kommunale Filmarbeit und da merken wir es natürlich auch auf allen Ebenen, dass Filmkultur und vor allem auch Filmwirtschaft noch nicht dort angekommen ist, wo es ankommen sollte, wenn man mal davon ausgeht, dass Bewegtbild das Medium ist, das letztendlich alle Bevölkerungskreise und Bevölkerungsschichten erreicht und deswegen eigentlich die oberste Priorität haben muss in der öffentlich verantworteten Kulturpolitik, auch in der werteorientierten, also ich sage mal als Stichwort auch demokratiestärkend. Da ist Film einfach noch nicht so angekommen wie die traditionellen Künste und Kulturbereiche. Und da arbeiten wir natürlich dran. Und ja, ist eine Frage der Lobbyarbeit. Der Verbund der AG Filmfestival hat sich erst 2019 gegründet. Das ist natürlich relativ spät, wenn Sie auch an andere Verbände der Filmwirtschaft und Filmkultur denken. Aber da machen wir jetzt natürlich schon zusammen mit den anderen Festivals mächtig Dampf. Also da werden wir lobbymäßig schon stärker arbeiten. Ja.
Ist das denn ein Vorwurf, der vor allem an die Bundespolitik geht? Stichwort Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth, oder muss man auch die einzelnen Landesregierungen damit einbetreffen? Es ist ja, Kultur ist ja eigentlich Ländersache.
Also Kultur ist einerseits Ländersache, aber wir wissen ja schon seit einigen Jahren, seit es die Beauftragte für Kultur und Medien gibt, dass auch der Bund im Bereich der Kulturpolitik aktiver geworden ist, finde ich eigentlich auch richtig und da natürlich auch stimulieren sollte, dass auch die Länder sehr viel stärker sich engagieren für den Bereich und natürlich über die Länder auch die Kommunen, weil viele Festivals, darf man nicht vergessen, wenn man jetzt über die Berlinale spricht, viele Festivals erfüllen ganz wichtige kulturelle Aufgaben in ihren Regionen, in ihren Kommunen. Und da ist natürlich auch stark das Engagement der kommunalen Politik gefragt. Aber auch die Länder und der Bund müssen da, glaube ich, im engen Schulterschluss insgesamt in der Kulturpolitik enger zusammenarbeiten und auch was voranbringen.
Wie müsste denn jetzt eigentlich eine optimale Lösung aussehen? Also wie sieht eine effektive Förderung von Filmfestivals jetzt aus fürs 21. Jahrhundert?
Hier würden wir uns wünschen, dass wir natürlich ganz eng auch mit der Politik zusammenarbeiten, dass wir da einen Kriterienkatalog erarbeiten, um welche Dinge geht es denn im Wesentlichen, wie sollten Festivals ausgestattet sein. Man muss die unterschiedliche Wirkung natürlich auch berücksichtigen. Also ein Festival wie die Berlinale, eine internationale Wahrnehmung hat, muss natürlich anders unterstützt werden, wie ein Festival, das in Anführungsstrichen nur eine kommunale Wahrnehmung hat. Sicherlich muss bei der Berlinale muss der Bund sehr viel stärker engagiert sein als jetzt bei kleineren Festivals. Aber da muss man natürlich in der engen Kommunikation, was ja auch die BKM machen will, für den gesamten Filmförderungsbereich, in dem nicht nur Festivals vorkommen, sondern auch andere Bereiche der Filmproduktion und Filmverwertung. Da geht es schon auch um einen engen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen.
Dieter Kraus, Mitglied in der AG Filmfestivals, über den Zustand der deutschen Filmfestivals in Zeiten knapper Budgets. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin und dem heißesten Thema dieses Kinosommers.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Heißt das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten?
Dieses Risiko liegt bei nahezu null.
Nahezu null?
Was erwarten Sie von der bloßen Theorie?
Null. Wäre schön.
Hi Ken.
Hi Ken.
Ein Ausschnitt aus Barbenheimer. Keinem Kinofilm, sondern einem Kinophänomen, an dem man in den letzten Tagen und Wochen nicht vorbeikommen konnte. Der Kinostart der Filme Barbie von Greta Gerwig und Christopher Nolans Oppenheimer wurde schon Monate vorher zum großen Duell ausgerufen. Eine beispiellose PR-Kampagne, die vielleicht weniger etwas über die Qualität der beiden Filme sagt, aber dann doch sehr viel darüber erzählt, wie man einen modernen Hype designen kann. Dieses PR-Konzept stellte sogar die Frage, in welcher Reihenfolge man die Filme gucken sollte. Filmkritikerin Anna Wollner ist jetzt live bei mir im Studio. Anna, große Kinoketten, vor allem in den USA, verbuchen einen unglaublichen Andrang auf dieses Doppelfeature. Seele sind ausverkauft, wie schon lange nicht mehr. Was ist denn jetzt die perfekte Guckreihenfolge?
Ja, Barbenheimer oder Oppenbi, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gewissensfrage. Ich habe es noch ein bisschen ergänzt. Ich habe einen Barbenheimer Barbie draus gemacht. Samstag Barbie, Dienstag Oppenheimer und Donnerstag nochmal Barbie. Und da war ich in einer ganz regulären Vorstellung im Zoopalast in Berlin, ausverkauftes Haus. Und als ich schon in dieses Foyer reinkam, habe ich was gespürt, was ich lange nicht mehr gespürt habe bei ganz normalem Kino, dass da wirklich was ganz Besonderes in der Luft lag. Da waren Generationen wirklich von 5 bis 99, junge Frauen mit pinken Kopftüchern, die die sich Popcorn und Cola gekauft haben, die dann, und das war ein ganz, da hatte ich wirklich Gänsehaut in diesem Moment. Das Kino war schon voll, das Saallicht ging aus und es kam nochmal Unruhe rein, weil zwei ältere Damen, ich schätze die wirklich so auf 80, 85, an Krückstöckern vom Einlasspersonal auf ihre Plätze geführt worden sind. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal im Kino waren, und die haben sich Barbie angeguckt, und das war wirklich, das war so ein ganz magischer Moment.
Vielleicht hatten sie ja die erste Barbie ja damals noch in den Händen. Diese tollen Szenen kann ich bestätigen. Ich habe mir Barbie auch in einer, in Anführungsstrichen, normalen Kinovorstellung angesehen. Auch der Dresscode mit dem Pink macht natürlich was anderes aus einem, wenn man in einem vollen Kino sitzt. Ich hatte übrigens Oppenheimer zuerst gesehen, vor Barbie. Ich kann sagen, ich glaube, es ist ein ideologisches Problem als ein filmisches.
Das stimmt.
Aber das ist ja, wenn wir über Filme reden, das eine, aber über den Hype zuerst sollten wir vielleicht nochmal sprechen, vor allem über diese PR-Maschinerie, diese Viralität, allein schon dieses Hashtags Barbenheimers. War das ein perfektes PR-Manöver?
Also ich glaube, in der Intensität hat das niemand kommen sehen, und die Studios sind da auf die sich verselbstständigende Welle, angetrieben durch die vielen künstlerischen Ergüsse im Netz, aufgesprungen. Also diese wirklich sehr liebevolle Plakatkombination der beiden Filme, die es mittlerweile überall gibt, die vielen Schnipsel in den sozialen Netzwerken, der Hype war da, alleine, aber auch für beide Filme eben zusammen. Wir haben ja wirklich Indie-Ikone Greta Gerwig, Hipster, Sprachrohr der Generation Y, die hier ihren ersten großen Blockbuster macht mit Barbie und Ken, mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Das schreit allein vom Thema her nach viel vermeintlichem Guerilla-Marketing im Netz, nach bunten, schrillen Bildern. Das spricht eine überwiegend weibliche Zielgruppe an. Mattel, der Mutterkonzern von Barbie, hat im Vorfeld über 100 Lizenzverträge abgeschlossen. Die Marketingmaschine, die rollt nicht nur seit Wochen, sondern wirklich seit Monaten. Das Absurdeste, was ich gesehen habe, war ein Menü eines großen Burger, einer großen Burgerkette in Amerika. Da gibt es Cheeseburger mit Bacon und einer pinken Masse zwischen Käse und Brötchen. Als Menü mit pinkem Vanillemilchshake, Donut und Kenfritten. Ich weiß nicht wirklich, ob ich es essen wollen würde. Mein Lieblingsteil aus dem Film habe ich allerdings noch nicht gefunden. Einen neonpinken, neongrünen, neonblauen Camouflage-Kuschelhoodie für Männer mit dem Schriftzug Knuff. Ich hoffe, der kommt noch. Aber du merkst schon, also dieses Konzept funktioniert, der Hype ist da, ich bin addicted. Oppenheimer ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so Instagram-tauglich. Da reicht ja der Name Nolan, um eine gewisse Blase anzusprechen. Aber diese Barbenheimer, davon wurden, glaube ich, alle positiv überrascht.
Ja, man sieht auch Geister auf dem Weg ins Sendestudio, steht auf der Straße ein pinker Transporter, und ich glaube, der hat nichts mit Barbie zu tun, aber man meint schon, irgendwie überall ist die Werbung da. Also zum einen diese PR-Maschinerie, die ja wirklich ein Phänomen für sich ist. Zum anderen hat das ja auch etwas mit dem Kino und der Krise des Kinogängers zu tun, die wir ja nach der Pandemie so häufig hier schon besprochen haben. Es hängt ja so ein bisschen die Hoffnung dran, dass diese beiden Filme das Kino retten, weil eben Harrison Ford als Indiana Jones und auch Tom Cruise mit Mission Impossible da nicht wirklich so einen Zug rein gebracht haben. Ist das jetzt bei Barbenheimer anders?
Es wird hier, und das wird am Ende, glaube ich, für niemanden eine Überraschung sein, kein Kopf-an-Kopf-Rennen. Analysten aus Hollywood, die schieben natürlich seit Wochen schon die Taschenrechner hin und her. Und ich habe im Netz den Begriff Frenemies gelesen, also freundliche Feinde. Die beiden treten auf dem Papier gegeneinander an, aber sie sprechen natürlich unterschiedliche Zielgruppen an. Barbie hat um die 180 Millionen Dollar gekostet, ohne Marketing. Das lag vermutlich ähnlich hoch. Der Film könnte dieses Wochenende allein in den USA und in Kanada 100 Millionen einspielen. Oppenheimer hat mindestens 100 Millionen gekostet, ohne Marketing, und wirkt aktuell auf 50 Millionen Einspielergebnis geschätzt in Amerika am ersten Wochenende. Dazu muss man auch sagen, fairerweise, Barbie ist 2 Stunden lang, Oppenheimer 3, die blockieren also schon mal länger die Säle. Und Nolan, der kennt sich übrigens aus mit ungleicher Konkurrenz, denn The Dark Knight ist 2008 gegen Mamma Mia gestartet, und erfolgreich war da am Ende beide.
Ja, stimmt. Mamma Mia war auch ein Phänomen. Also reden wir noch kurz über diese beiden Filme in deiner richtigen Reihenfolge. Barbie, ist das jetzt diese Sommerkomödie, die alle brauchen?
Sommerkomödie, ja. Es ist allerdings, finde ich, gar nicht so ein leichter Sommerfilm, sondern vielschichtig und mehrbödig. Es ist eine perfekte Parodie auf die durchgestylte Plastikwelt, die uns aber durch den Ausflug in diese reale Welt aus Barbieland heraus und dieser erschütternden Erkenntnis, dass in der realen Welt das Patriarchat herrscht, einen Spiegel vorhält. Ich finde, für mich wurde wirklich noch nie in einem ja für den Mainstream ausgelegten Blockbuster so intensiv verhandelt, was es bedeutet, eine Frau zu sein wie hier, aber eben auch, was es heißt, ein Mann zu sein. Margot Robbie ist für mich die perfekte Barbie, Ryan Gosling der perfekte Ken, der für mich auch fast so ein bisschen der heimliche Held des Films ist, also Stichwort toxische Maskulinität oder Pferde. Greta Gerwig erzählt wirklich klug, intelligent, vielschichtig von den Herausforderungen des Frauseins, aber eben auch mit Brüchen, und es ist, finde ich, ein feministisches Manifest in Pink.
Aber auch ein Manifest ist doch Oppenheimer über die Gewalt der Atome und eines Gewissenkonfliktes, eines Großen.
Ja, hat definitiv weniger Farbe, denke ich, als Barbie, aber ähnlich viele Widersprüche. Und Christopher Nolan, der hat ja auch eine Vorliebe für gebrochene Helden, also Leinwandhelden jenseits der Norm. Und mit Oppenheimer zeigt er die amerikanische Heldenbildung inklusive Dekonstruktion. Und er ist auch ein Meister im Spiel mit der filmischen Zeit und erzählt hier eben auch auf drei Zeitebenen, die sich elliptisch immer wieder treffen und voneinander entfernen. Also wir haben Oppenheimer, die Arbeit am Manhattan-Projekt, dann die zweite Ebene, die Sicherheitsanhörung 1954, die dritte heldendekonstruierende Senatsanhörung 1959 von Louis Strauss, Oppenheim-Gegner, visuell abgegrenzt erzählt in Schwarz-Weiß, und dieser ständige Perspektivwechsel auf einen Mann, der schwer zu greifen ist. Es ist eine tiefgründige Charakterstudie und ein ausuferndes Epos zugleich, aber eben auch, das darf man, glaube ich, muss man erwähnen, ein ziemliches Brett von einem Film.
Anna Wollner sprach mit mir über den Hype Barbenheimer und die dahinterliegenden Filme. Am Ende ist alles, was das Kinogehen wieder cool macht, für uns ein Erfolg. Überzeugen Sie sich am besten selbst. Seit Donnerstag gibt es Barbie und Oppenheimer nur im Kino. Jemand, der sich den Barbenheimer-Hype sicherlich nur von Weitem ansieht, ist der US-amerikanische Regisseur Steven Soderbergh. Sein Verhältnis zu solchen Blockbuster-Geschichten ist zurzeit jedenfalls eher distanziert, obwohl er ja selbst mit Ocean's 11 oder Magic Mike auch in diesem Segment große Erfolge feiern konnte. Doch Soderberghs Herz, das schlägt ehrlich gesagt fürs Independent-Kino. Viele Filme von ihm wie Bubble oder Sex, Lies and Videotape kosteten kaum Geld und entstehen regelmäßig jenseits des klassischen Studiosystems von Hollywood. Und deshalb arbeitet Soderbergh gerade sehr fleißig, obwohl alle anderen um ihn herum streiken. Ein Beispiel dafür ist seine neueste Science-Fiction-Serie Command Z, die man seit dieser Woche sehen kann. Und zwar auf keinem großen Streaming-Dienst, sondern auf Steven Soderberghs eigener Webseite. Anke Lewicke und ich haben uns die Serie mit großem Spaß angeschaut. Anke, in Command Z erscheint eine künstliche Intelligenz, rein Personen in der Zukunft, und beauftragt diese mit einer wichtigen Weltmission. Sie sollen die Vergangenheit reisen und die Zukunft so manipulieren, damit unserem Planeten jetzt vor Ort quasi ein Gerechtigkeitssinn entfährt.
This is historic, literally. We'll be dipping into the past to make some critical fixes there that will in turn make the future, our present, right now, more livable, fair and decent for everyone.
Wow.
Ja, das ist schon ein interessantes Setting, Anke. Auf eine unerwartete Art und Weise, zwar nicht 180 Millionen Dollar kostend wie Barbie, aber schon auch ein Ort mit Schauwerten.
Ja, auf alle Fälle. Also ich habe mich auf dem Dachboden ziemlich heimelig gefühlt. Also ich hätte mit diesen drei Protagonistinnen gerne auf diesem abgewetzten Kuben-Ledersofa gesessen. Und da erscheint ihnen dann ja immer diese künstliche Intelligenz. Und die hat ja schon was sehr Spookyhaftes. Man sieht nur diesen sprechenden Kopf und dahinter so einen wabernden Lichtkranz. Also das hat auch so was Allmächtiges. Und bei dieser KI handelt es sich ja auch um eine KI, die eigentlich auf einen Menschen basiert, der mittlerweile gestorben ist, ein Multimilliardär. Da kommt auch noch sowas Unheimliches mit rein. Und ja, du hattest es schon gesagt, die gehen auf eine Zeitreise, und das ist schon ziemlich lustig inszeniert, weil das Wurmloch ist eigentlich in einem Wäschetrockner. Also es gibt wenigstens immer andere Musik. Man muss da nur komische Flüssigkeit trinken und dann so ein Drahtgestell aufsetzen, das hätte ich eigentlich auch gerne gebastelt. Und dann landet man auf einmal in der Vergangenheit und ist in irgendeinem Kopf von einem anderen Menschen und muss wichtige Keyplayer manipulieren, ja, dass unsere Welt eben weiter Welt sein kann.
Genau, denn es geht ums Eingemachte, um unsere großen Probleme unserer Gegenwart. Es geht um die Klimakatastrophe, die verhindert werden soll. Es geht um Kapitalismuskritik, um Populismus. Aber Soderbergh, der macht sich ja einen Spaß draus, oder? Es ist ja eigentlich eine Satire.
Ja, Gott sei Dank. Ich meine, kannst du das Wort Dystopie noch hören? Also das ist doch mal schön, dass das als Satire angelegt ist. Es hat was Schärferes, es ist auch total angriffslustig und es ist eben so, ja, voller Anspielung. Also die KI erinnert dann auch ein bisschen an Elon Musk, der ja auch ein Raumschiff-Unternehmen hat, und in der Soderbergh-Serie stirbt er dann bei einer Mars-Expedition. Das finde ich schon ganz gut, und ich finde es auch lustig, wenn einer da auf Zeitreise ist, sitzen die beiden anderen ja immer auf dem Sofa und gucken zu. Und das hat ja diesen Being John Malkovich-Effekt auch. Also man ist wirklich in der Perspektive eines anderen Menschen und trifft dann auf diese Keyplayer. Also das ist dann mal ein Unternehmer, der so allgemeine Schweinereien macht und dem aber alles egal ist, weil er sich ja so unter der Erde so ein Luxusresort, da will er sich einnisten. Es geht um eine religiöse Anführerin, die sagt, to pray and pay to Jesus, also da ist alles drin. Oder es gibt auch einen Typen, den man da eben manipulieren muss. Der hat eben ein Videospiel erfunden, eine virtuelle Welt, Omega, und da herrscht aber so der Rechtspopulismus, also Transsexualität, Abtreibungen sind total verpönt. Und diese virtuelle Welt geht immer mehr in die reale über. Also das ist schon so ein richtiger Rundum-Abschlag. Und ich finde es ganz interessant, dass da Leute mitgemacht haben, die von einer Late-Night-Show kommen, also die das auch so gewöhnt sind, so schnelle Sketche zu schreiben. Und ich würde auch sagen, man sollte sich immer so eine Folge anschauen, dann so eine Verschnaufpause, weil die sind so vollgepackt und jede Folge hat ja auch eine andere Länge.
Ja, und es ist total kreativ auch, was da in so 8 Minuten manchmal reinpasst. Viel länger sind ja die Folgen selten. Du hast ja schon die Schauspieler erwähnt, Roy Wood Jr., das ist der Mensch, den man vielleicht aus dem amerikanischen Late-Night-Fernsehen kennt, aber Michael Cera, der diesen Elon Musk-haften Tech-Giganten da spielt, der spielt jetzt auch gerade in Barbie mit. Das sind ja auch Schauspieler, von denen ich dann dachte, bei Steven Soderbergh, da lassen sie so ein bisschen die Luft raus, oder? Da können sie auch anders Spaß haben als sonst.
Ja. Man könnte auch sagen, die Luft raus oder sie lassen auch die Sau raus.
Ja,
also das macht er ja total wunderbar diabolisch. Oder eine Folge ist doch auch wirklich super. Da spielt Liev Schreiber einfach so ein Multimilliardär und Hundefreund. Und dann schlüpfen die eben in den Kopf des Hundes und der Hund kann dann auf einmal sprechen. Und dann ist da einerseits so feist der Liev Schreiber und gleichzeitig der Hundefreund. Ja, und dann gibt er sein ganzes Geld eben für Hunde auf. Und das ist ja auch das Schöne an dieser Serie, dass sie eben am Ende, wenn sie von der Zeitreise zurückkommen, ist das ja wie, als wären sie auf einer Bühne gewesen. Und sie kriegen dann ja auch immer so die Prozentzahlen gesagt, um wie viel sie eben mit ihrem Auftritt in der Vergangenheit die Erderwärmung verringert haben.
Das stimmt. Das ist ja überhaupt auch eine Serie, die das Sehen irgendwie mitreflektiert, oder? Die sitzen auf dem Sofa und gucken fern, ne, und sind passiv, aber man kann ja auch irgendwie aktiv sein. Ich hatte das Gefühl, dass Steven Soderbergh zeigt, vielleicht ist Filme gucken ja auch eine Art von Aktivismus.
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Also ich würde gerne mit in diese Zeitreise gehen. Und er nimmt ja auch nochmal anders Kontakt mit uns auf, weil er ja am Ende immer dann jeder Episode so kleine Tipps gibt, also so filmgeschichtliche Fußnoten, könnte man sagen. Also zum Thema Klimawandel empfiehlt er dann den Science-Fiction-Klassiker Silent Green oder den Emmerich-Film The Day After Tomorrow.
Das stimmt. Und er empfiehlt natürlich fürs Zeitreisen Lola Rent, was mich gewundert hat. Das zeigt ja, dass Steven Soderbergh natürlich ein großer Cinephiler ist. Also was hat ihn da am Ende gereizt, Anke, vielleicht für ein Fazit an so einer selbstproduzierten kleinen eigentlich Webserie?
Ja, ich meine, er ist ja schon immer ein Anarchist gewesen und hat immer andere Produktionsbedingungen gesucht. Also er hat ja auch mit George Clooney die Firma gehabt und da haben sie eben den Star Power von George Clooney auch für politische Sachen, auch für eine Serie damals während des Wahlkampfes genutzt. Und er kann einfach hier tun und lassen, was er will, sich ausprobieren. Das hat ihn gereizt und ich finde es ja auch so lustig, weil ja eben so von Barbieheimer und Merchandising so viel die Rede war und Marketing. Man kann ja auf der Webseite, wo die Serie zu sehen ist, auch so Command Z, Cappies und T-Shirts bestellen, aber auch alles andere mehr. Und ich habe mir jetzt, passt dann auch zu Barbie, ein pinkfarbenes T-Shirt bestellt. Da steht aber Pauline Kael drauf, was ja wohl bis heute eine der bedeutendsten US-amerikanischen Kritikerinnen ist.
Das stimmt. Und wer sich auch ein T-Shirt bestellen will und vor allem die Serie Command Z sehen möchte, der sollte die Webseite extension765.com anklicken. Der Stream der Serie kostet umgerechnet 7 Euro und das ganze Geld wird für wohltätige Zwecke gespendet. Vielen Dank an Anke Lewig. Wir befinden uns ja in der ersten Woche des Hollywood-Streiks der Autoren- und Schauspielgewerkschaften und wir haben ja schon so viel darüber gesprochen, wie wichtig Hollywood ist fürs Kino, für die ganze Vermarktungskette, aber auch für die Berufe, die dazu beitragen, dass wir sowas wie Barbenheimer oder eben auch die Serie von Steven Soderbergh Command Z sehen können. Deshalb sind ja diese Streiks gar nicht so häufig in Hollywood. Das letzte Mal passierte so ein Doppelstreik wie jetzt gerade 1960, als der Vorsitzende der Schauspielgewerkschaft Gewerkschaft noch Ronald Reagan hieß. Und es gibt aber eine lange Tradition dieser Streikwellen, doch die Studiobosse, die haben schon immer verstanden, wie man diese aufsässigen Autoren und Darstellerinnen schön in Schach halten kann, deshalb dauert so ein Streik gerne mal 2-3 Monate. Schon in der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre entwickelten sich die Gewerkschaften in Hollywood zu ziemlich wichtigen Machtfaktoren. Viele Streiks waren daher sehr erfolgreich, doch der Widerstand immer groß. Christian Berndt fasst für uns die lange Geschichte des Gewerkschaftsstreiks in Hollywood zusammen.
Ladies and gentlemen, I'm about to introduce to you a gentleman that
was. Bei der Oscarverleihung 1930 überreichte der Studioboss von Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, den Academy Award für den besten Film an Im Westen nichts Neues. 3 Jahre zuvor hatte Mayer die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscar verleiht, mitbegründet.
Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist ja von den Produzenten gegründet worden als eine Gegengewerkschaft.
Den Studiobossen sind Gewerkschaften ein Graus, so der emeritierte Filmhistoriker an der University of California, Los Angeles, Jan Christopher Horak. Schon 1893 war die Bühnenarbeitergewerkschaft gegründet worden, die bald auch die Filmwirtschaft einschloss. Und ein besonderes Ärgernis für Mayer war 1922 die Bildung der Gilde für Drehbuchautoren. Denn deren Bedeutung war mit dem Durchbruch des Spielfilms gewachsen und man war auf sie besonders angewiesen. Ab 1929 verleiht die neue Academy of Motion Pictures die Oscars, um, wie Mayer später schreibt, den gewerkschaftlichen Umtrieben zu begegnen.
Ich dachte, der beste Weg, die Filmschaffenden in Schach zu halten, sei, sie mit Medaillen zu behängen.
Tatsächlich bleiben die Gewerkschaften in Hollywood zunächst machtlos. Und in der Depressionszeit der 30er Jahre verlangen die Studiobosse von ihren Angestellten auch noch bis zu 50% Gehaltsverzicht. Obwohl die Studiobosse ihr eigenes Gehalt nicht kürzen, stimmt die große Bühnenarbeitergewerkschaft zu. Den Schauspielerinnen und Autoren wird so ihre Ohnmacht vorgeführt und sie gründen 1933 neue Gewerkschaften. Die Studiobosse bekämpfen diese mit aller Macht.
Man muss bedenken, dass Amerika vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr anti-Gewerkschaft war. Die meisten Gewerkschaften kamen erst zum Zuge in den 30er Jahren. Also zum Beispiel gab es blutige Streiks in der Stahlindustrie.
Und auch die Studiochefs setzen Schlägertrupps gegen Streikende ein. Aber die neuen Künstlergewerkschaften wachsen schnell, so wie die Screen Actors Guild.
Zunächst waren es nur Schauspieler, die nicht so wichtig waren, die in der zweiten Garde. Aber ab Mitte der 30er haben sich Schauspieler wie zum Beispiel Humphrey Bogart für die Gewerkschaft stark gemacht. Und so mussten dann die Produzenten auch diese Gewerkschaft anerkennen.
1941 kommt es zum ersten größeren Hollywood-Streik. Die Zeichner bei Walt Disney treten, nachdem das Studio Gewerkschaftsmitglieder entlassen hat, lautstark und kreativ in den Ausstand. Auf den Transparenten sieht man einen wütenden Donald Duck. 1944 folgt eine Reihe von Streikwellen, als Herbert Sorrell, der schon den Disney-Streik initiiert hatte, eine Gegengewerkschaft zur Mafia-unterwanderten Bühnenarbeitergewerkschaft gründet und die Studios sich weigern, Sorrells linksorientierte Gilde anzuerkennen. Die Streiks haben Erfolg, die Hollywood-Gewerkschaften werden mächtig in den 40er Jahren. In der Boomzeit der 50er Jahre bleiben größere Streiks aus, bis 1960 einer der größten Streiks in der Geschichte Hollywoods ausbricht.
Sie haben damals gestreikt wegen Tantieme für Nachspielungen. Sobald das Fernsehen in den 50er Jahren eine wichtige wirtschaftliche Instanz wurde, wurden Filme dann auch öfters nachgespielt und auch Fernsehshows wurden dann in Wiederholungen gezeigt.
An denen die Schauspielerinnen und Autoren finanziell nicht beteiligt werden. Zum Streik ruft 1960 der Vorsitzende der Schauspielgewerkschaft Ronald Reagan auf. Ausgerechnet der konservative spätere Republikaner, der in der McCarthy-Ära vermeintlich kommunistische Schauspielerkollegen beim FBI denunziert hatte, erreicht nicht nur Tantiemenzahlungen, sondern auch Krankenversicherungen und Rentenpläne für die Mitglieder. In den künftigen Streiks werden die Tantiemen das zentrale Thema.
Für das Streikkomitee erschienen neben Charlton Heston Jane Fonda, die mit Vorliebe sozialkritische Rollen spielt. Mit Pathos forderte sie die Streikenden zum Durchhalten auf.
der Streik von 1981, da ging es um Tantieme im Kabelfernsehen, der ja damals auch gerade neu etabliert war. Der Streik 1985, da ging es um Video. 88 ging es um Fernsehshows, die dann immer wieder an lokalen Sender verkauft werden.
Und beim Streik der Drehbuchautoren 2007 ging es um Tantiemen für DVD- und Online-Verwertungen. Im aktuellen Ausstand dreht es sich um die Beteiligungen an der Verwertung von Filmen und Serien der Streaming-Dienste, aber auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Film. Angesichts der vielen neuen Problematiken, Stichwort KI, ist der Ausgang so offen wie selten.
Nicht nur Hollywood protestiert gerade gegen die existierenden Arbeitsverhältnisse. Auch auf Kuba kam es in den letzten Tagen zu mehreren Auseinandersetzungen in der Filmszene. Dort protestierten Filmschaffende vor allem gegen den Staat. Im Zentrum steht dabei die zunehmende staatliche Zensur. Unter der Regierung von Präsident Díaz-Canel und nach der sozialen Rebellion vom Juli 2021 wurden die Zensurverhältnisse weiterhin verschärft. Aber die Filmschaffenden haben gegen die jüngsten Eingriffe heftig reagiert und auch die Studentenvertretung der berühmten Filmakademie von San Antonio de los Baños. Sie wehrt sich gegen einen staatlich eingesetzten Direktor, Peter B. Schumann berichtet.
Es ging hoch her auf der letzten großen Versammlung der kubanischen Filmschaffenden in der Sala Chaplin, dem traditionsreichen Kino der Cinemateca. Denn das Thema hieß Zensur. Und der Direktor des staatlichen Filminstituts ICAIC war erschienen, um Stellung zu nehmen. Allerdings unter der Bedingung, dass niemand die Diskussion filmte. Das ist natürlich schwierig bei Filmleuten. Das ist Zensur, denn unsere Aufgabe ist es zu filmen, bekam man zu hören, als er mit diesem Akt der Zensur über Zensur diskutieren wollte und Repressalien allen androhte, die es dennoch versuchten. Miguel Coyula, berühmt für seinen Mut, in seinen regimekritischen Filmen weiterzugehen als jeder andere und sich von keiner Form der Repression einschüchtern zu lassen, hat es wie so oft gewagt und Ausschnitte später ins Internet gestellt. Die Sanktion blieb nicht aus. Die Aufführung sämtlicher alten, internationalen und in Kuba sehr populären Animationsfilme wurde verboten, denn Miguel Coyula hatte sie restauriert.
Erneut verhindert die Zensur die Aufführung von Filmen, aber sie kann das freie Denken nicht aufhalten, wie der Dokumentarfilm von Juan Pinvillar über einen anderen großen Künstler, Fito Páez, zeigt und bestätigt, dass Kunst und Leben ein Recht haben, sich gegen die absoluten Wahrheiten durchzusetzen.
Schrieb Fernando Pérez, der bedeutendste Regisseur der älteren Generation, auf Facebook, der die öffentliche Debatte der Filmschaffenden initiiert hatte. In dem Film Das Havanna von Fito geht es um den Besuch von Fito Páez, einem der berühmtesten Rocksänger Argentiniens, in Havanna und seine negative Meinung über einige Mythen der kubanischen Revolution. Das staatliche Fernsehen hatte das Werk um kritische Aspekte gekürzt. Gegen den gravierenden Akt der Zensur protestierte in einer öffentlichen Erklärung das Gremium der Cineasten, die mehr als 600 Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Bereichen der kubanischen Kultur unterzeichneten.
Dieses systematische Vorgehen gegen den Film von Vertretern der offiziellen Kulturinstanzen hat mehrfach die ethischen Prinzipien verletzt, die die Grundlage jeglichen respektvollen und konstruktiven Dialogs miteinander sind. Wir weisen diese Art von Lynchjustiz gegen Filmemacher zurück.
Doch nicht nur das etablierte Kino demonstrierte in der letzten Woche seine Unabhängigkeit von den Holzköpfen des Regimes. Auch eine Versammlung von Studenten und Dozenten der Internationalen Film- und Fernsehakademie in San Antonio de los Baños, ICTV, rebellierte in dieser Woche. Sie wehrte sich gegen die Ernennung eines ehemaligen Vizepräsidenten des Radio- und Fernsehinstituts, einer der dogmatischsten Einrichtungen Kubas, zum neuen Rektor der Akademie. In einer von mehr als 400 Angehörigen der ICTV unterzeichneten Erklärung heißt es:
Wir lehnen die abrupte, willkürliche und geheime Art der Veränderung in der Leitung der Akademie ab. Wir verlangen die Zurücknahme der Nominierung und einen transparenten Entscheidungsprozess, wie er unserer Verfassung entspricht.
Das Regime ruderte zurück, sorgte für einen Wechsel an der Spitze des Filminstituts und ließ im Fernsehen erklären:
Eine Arbeitsgruppe der Regierung über die Probleme des kubanischen Kinos wurde am Montag in der Hauptstadt gegründet. Die Gruppe wird geleitet vom Chefideologen des Zentralkomitees der Partei, Rogelio Polanco Fuentes, der ersten Vizepräsidentin Maria Chapman Waugh und Kulturminister Alpidio Alonso Grau. Für den Chefideologen ist diese Arbeitsgruppe ein Schritt vorwärts zur Lösung der erkannten Probleme, an der sich ein Dutzend Institutionen beteiligen werden. Der Kulturminister verkündete, dass die Filmakademie den Status einer Universität erhalten solle. Und die Vizepräsidentin fügte hinzu, dass zu der interinstitutionellen Arbeitsgruppe allmählich auch die Vertretung der Filmschaffenden hinzugezogen würde.
Die bürokratische Lösung ist ein Wasserkopf, an dem sogar die Streitkräfte teilnehmen sollen und eben irgendwann auch die Künstler. Aber immerhin, sie haben erst mal gesiegt. Das IKAIK hat eine neue Spitze, zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Direktorin und die Filmakademie wird Universität. Doch die Entscheidung über das Rektorat steht noch aus. Der Kampf geht weiter.
Peter B. Schumann berichtete über Proteste in der kubanischen Filmszene. Ja, die ganze Filmwelt scheint zurzeit in Aufruhr zu sein. Aber Sie sind jetzt über alle Trends und Streiks sehr gut informiert. Damit geht Vollbild für diese Woche zu Ende. Mehr Kino im Radio dann nächsten Samstag an dieser Stelle. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.